Es geht heute Morgen um dieses Gleichnis, die Arbeiter im Weinberg. Und ich habe es mit diesem Untertitel versehen, Gott ist so anders. Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, und damit will ich beginnen, ich will gleich mal starten mit diesem Text, dann merken wir, dass was hier beschrieben wird, das hört sich sehr herausfordernd für uns an. Es ist ein längerer Text, aber ich glaube, es lohnt sich, ihn zu lesen. Ihr könnt ihn gerne auch vorne, wenn ihr wollt, mitlesen. Matthäus Kapitel 20, ich lese die ersten 16 Verse. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früher morgen sich aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor ihn und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Ein spannender Bibeltext. Was ist das größte Geschenk unseres Lebens? Das größte Geschenk unseres Lebens ist, Gott zu kennen. Das größte Geschenk unseres Lebens ist, wenn wir die Einladung Gottes gehört haben, wenn wir dieser Einladung gefolgt sind und wenn wir Jesus folgen und wenn wir ihm dienen dürfen. Das ist das größte Geschenk unseres Lebens, mit Gott, dem Schöpfer, unterwegs zu sein. Und beim Lesen dieses Gleichnisses fällt mir eigentlich nur ein Satz ein, Gott ist so anders. Er überrascht uns, er fordert uns heraus mit dem Gedanken dieses Gleichnisses. Der Schlüsseltext für mich ist ganz am Ende dieser Beschreibung, wo dieser Gutsbesitzer sagt, oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Können wir mit der Güte Gottes umgehen? Eigentlich eine ganz alltägliche Situation mit einem etwas anderen Ausgang. So ist es. Es ist eine alltägliche Situation, die Jesus hier den Menschen vor Augen stellt. Sie kannten das, aber für uns ein sehr merkwürdiger Ausgang. Da gibt es Unternehmer, da gibt es Arbeiter, da gibt es Verträge, da gibt es Tarifverhandlungen, die arbeiten, die einen haben Tarif, die anderen haben keinen Tarif. Aber stellen wir uns mal den Aufruhr vor, der passieren würde, wenn ein Unternehmer sich heute so verhalten würde, wie es hier in diesem Text beschrieben wird. Das würde Krawall bedeuten. Stellt euch mal vor, was die Leute machen würden. Die würden sagen, warum soll ich denn morgens kommen? Ich komme auch wie die anderen kurz vor Feierabend. Das ist doch viel besser, das ist doch viel angenehmer. Und wir merken, das geht uns gegen den Strich, was hier erzählt wird. Die Art und Weise des Hausvaters entspricht ganz und gar nicht unserem Denken. Warum? Wir Menschen sind in unserem Leistungsdenken verhaftet. Und da fällt es uns schwer, über einen so gütigen Gutsherrn nachzudenken, wie wir ihn hier in dieser Situation von Jesus vor Augen gestellt bekommen. Ohne Frage, was ich schon einleitend gesagt habe, jedes Gleichnis betont eine Wahrheit, beschreibt nicht die ganze. Wenn wir zum Beispiel ein bisschen später das Gleichnis von den unterschiedlichen Talenten, die Menschen anvertraut wurden, dann merken wir, da wird eine ganz andere Wahrheit betont. Aber lassen wir mal die Wahrheit dieses Gleichnisses heute mal so richtig auf uns wirken. Ohne Frage, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das sagt die Bibel genauso an anderer Stelle. Aber Jesus will uns ja mit diesem Gleichnis etwas nahebringen. Und im Grunde spitzt er es zu, dass wir herausgefordert sind in unserem Nachdenken. Gleichzeitig müssen wir uns mal in die Situation der Menschen damals versetzen, und da macht das Gleichnis und die Erzählung durchaus auch Sinn. Weinlese, das ist bis heute so, wir leben ja in einer Weinregion, ist Saisonarbeit. Also da kannst du nicht sagen, naja, es macht ja nichts aus, ob wir jetzt gerade die Weinlese einbringen, das können wir auch noch in ein paar Monaten machen. Nein, das funktioniert nicht. Wenn Weinlese ist, dann wird gearbeitet. Und da werden viele Arbeiter gebraucht. Jetzt hier haben wir ja auch so was Schönes wie Vollernter, das kannte ich aus dem Stuttgarter Raum nicht. Ne? Da braucht man viele Arbeiterinnen und Arbeiter. Selbst unser Sohn, einer unserer Söhne, hat bei seinem Schulkollegen geholfen, wenn es um die Weinlese ging. Also da waren alle gefragt und gefordert. Man musste ja in entsprechender Zeit den Wein lesen. So war es damals auch. Und man musste den Wein lesen, bevor die schlechte Jahreszeit kam. Also wir können uns das sehr gut vorstellen. Das brauchte viele Menschen, die halfen. Und da war man dankbar für die, wo von morgens bis abends gearbeitet haben. Aber man war auch nicht undankbar, wenn manche gesagt haben, ich komme ein bisschen später. Hauptsache, es wurde gearbeitet. Und selbst die, die ganz am Ende kamen, auch dafür war man noch dankbar, wenigstens eine Stunde Weinlese ist besser wie nicht arbeiten. Und dann müssen wir uns auch in eine Situation hineinversetzen, die Menschen, die hier beschrieben werden, das waren Menschen, die waren jeden Tag auf ihre Arbeit angewiesen. Nicht wie für uns so heute, na, ist ja mal nicht so schlimm, du kriegst am Ende in der Regel jeder von uns trotzdem am Monatsende seinen Lohn. Nein, es waren Tagelöhner, das heißt am Ende des Tages hat man seinen Lohn bekommen und der war notwendig zum Überleben. Stell dir mal vor, da arbeitest du, du bist auf dem Marktplatz und niemand will dich. Das ist ja wie so die Arbeitsvermittlung. Niemand will dich. Und wie froh bist du, wenn da selbst ganz am Ende des Tages noch einer kommt und sagt, komm, arbeite. Und wenn die Leute dann nach Hause kommen und keinen Tageslohn in der Tasche hatten, dann war das etwas sehr, sehr Herausforderndes. Und da sehen wir, dass der Gutsherr in seiner Güte eigentlich auch sehr sozial war, den Menschen das gab, was sie eigentlich zum Leben brauchten. Es war das Lebensnotwendige, der Tageslohn. Und so merken wir das, was der Gutsherr uns vermitteln will, es geht um Lebensnotwendiges. Und dieses Lebensnotwendige, das merken wir in diesem Bild, das will Gott jedem geben. Soweit mal das Hineinversetzen in die Situation, also es war durchaus auch gar nicht so unüblich. Und trotzdem merkt man, natürlich regt sich etwas, wenn du von morgens bis abends arbeitest, die Hitze des Tages und der ganz am Ende kommt, dasselbe bekommt. Also das fordert dich natürlich schon enorm heraus. Also auch dieser Widerstand ist verständlich. Wie beginnt diese Erzählung? Sie beginnt damit, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer oder wie mit einem Hausvater. In der Mitte steht also das Verhalten dieses Hausvaters. Und damit beschreibt Jesus das Himmelreich, das Reich Gottes, also der Raum, wo Gott herrschen darf, wo Gottes Prinzipien, Gottes Grundgedanken Raum finden. Und auf der anderen Seite die Reaktion der Arbeiter, der Menschen, die eingeladen sind, gerufen werden, in diesem Reich Gottes oder im Weinberg zu arbeiten. Wie ist der Hausvater? Er ist auf der einen Seite sehr gerecht. Er ist sehr gerecht und gibt den Menschen ihren gerechten Lohn, das, was sie am Morgen ausgehandelt haben. Er ist gerecht. Auf der anderen Seite ist er aber auch großzügig. Das heißt, er tut weit mehr, als was Einzelne eigentlich verdient haben. Auch sie bekommen ganz am Ende des Tages, auch wenn sie nur eine Stunde gearbeitet haben, einen Denar, einen Tageslohn. Interessant ist, dass dieses Gleichnis eingebettet ist. Es ist ja immer mal interessant, was passiert da davor. Davor ist zum einen ein junger Mann, der meint, er hätte eigentlich ganz viel und er hätte schon viel getan. Und er hatte aber viel Besitz und Jesus sagt, dann geh mal hin und verkauf alles, was du hast. Ne? So nach dem Motto, nicht was du hast, macht dich reich, nicht was du besitzt, ist schlussendlich dein Reichtum, sondern dass du dein Herz diesem Gott schenkst. Darauf werden die Jünger ein bisschen nachdenklich und sie sagen, Jesus, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen. Lohnt sich das denn am Ende? Lohnt es sich, dass wir alles verlassen haben? Und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet im zukünftigen, nicht in diesem, aber im zukünftigen Reich, überreich belohnt. Vor allem habt ihr das eine, das ewige Leben. Heute ist Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahrkalender, wo wir darüber nachdenken, dass Gott uns Ewigkeitsperspektive schenkt, dass Gott uns die Ewigkeit schenkt. Und für mich ist in diesem Gleichnis das größte Geschenk, das Geschenk der Ewigkeit, das jeder Einzelne geschenkt bekommt, der unterwegs ist, der sich hineinrufen lässt in diesen Weinberg Gottes, bildlich gesprochen. Der hört, dass Gott ihn ruft und der Ja sagt und der anfängt, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Ganz egal, ob am Anfang seines Lebens oder ganz am Ende seines Lebens. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, den Ruf zu hören. Das Entscheidende ist, bereit zu sein, okay Gott, ich bin mit dir unterwegs und zu wissen, am Ende uns gehört die Ewigkeit. Was kann es für einen größeren Lohn denn überhaupt geben? Ein paar Gedanken weiter zu diesem Text. Der erste Gedanke ist, Gott sucht und ruft Arbeiter. Und was ist das Vorrecht? Das Vorrecht an dieser Stelle ist, gerufen zu sein und arbeiten zu dürfen. Das ist das Vorrecht. Das ist das größte Geschenk, was jeder Einzelne dieser Arbeiterinnen und Arbeiter verstehen sollte, dass er arbeiten darf, dass er eingeladen ist, arbeiten zu dürfen, sprich mit Gott unterwegs zu sein, wenn wir den Hausvater als Gott den Vater ein Stück auch uns vor Augen stellen. Das Vorrecht ist, dass Gott uns ruft und dass du und ich den Ruf hören und sagen, okay Gott, wir sind mit dir unterwegs, wir sind Arbeiterinnen und Arbeiter in deinem Weinberg. Das ist das Entscheidende und das ist das Größte. Versetzen wir uns nochmal in die Jünger hinein. Auch bei diesem Gedanken, warum sind denn die Ersten dann plötzlich die Letzten und die Letzten die Ersten? Weil das fordert uns ja heraus, dieser Gedanke. Aber eigentlich ist dieser Gedanke an Verheißung und an Segnungsgedanke. Das ist kein Urteil, es ist eine Verheißung und Segnungsgedanke. Für die Jünger war es eine Verheißung und es war ein Gedanke des Segens. Warum? Die 12 Jünger, sie hatten ja so einen gewissen Nimbus und auch Stolz. So nach dem Motto, wir dürfen Jesus nachfolgen, wir sind die Allerersten, die er gerufen hat. Und manchmal haben sie auch darüber gestritten, wer denn für ihnen noch einen besseren, noch einen schöneren Platz bei diesem Jesus mal in der Ewigkeit haben würde. Und da gab es durchaus Gerangel um Positionen, da gab es durchaus ein Machtgehabe innerhalb dieser 12 Jünger. Und ich glaube, dass Jesus mit diesem Gleichnis etwas korrigiert, nämlich gerade dieses Denken, wir sind die Allerersten, dass er sagt, denkt mal darüber nach, es werden andere kommen, dann seid ihr nimmer die Ersten, dann seid ihr die Letzten. Und im Grunde ist es auch ein Reden, ich sage mal, an die Juden damals. Die haben ja auch gedacht, wir sind die Ersten, wir waren schon immer dabei. Und plötzlich ruft Jesus Menschen, da haben sie gedacht, die dürfen doch nicht kommen, was sollen die Zöllner, die Sünder, all die, warum dürfen die denn plötzlich kommen? Und sie nehmen wahr, sie sind nicht mehr die Ersten. Aber wisst ihr, Letzte sein ist ja kein Urteil, weil wenn andere dazukommen, dann bist du vielleicht ein bisschen, ich sag mal bildlich gesprochen, nicht unten, sondern dann bist du nicht mehr der Erste. Und im Grunde ist es ja ein Bild für das Reich Gottes und deshalb ist es ein Segen und Verheißungswort. Es ist bis heute so, dass die, die ganz am Anfang waren, ne, die waren mal die Ersten. Aber heute, also nicht die Letzten im Sinne von euer seid die Allerletzten, sondern da sind schon viele andere dazugekommen, die wieder Erste sind. Und in diesem Gedanken mal, das ist ein Gedanke, dass, warum sind denn die Ersten dann plötzlich die Letzten und die Letzten die Ersten? Weil die Letzten so nach dem Motto, ihr dürft ja gar nicht kommen, ihr habt gar keinen Platz. Nein, sie sind genauso eingeladen. Und da merken wir, das ist ja total interessant, finde ich das, und auch sehr spannend. Kennen wir das manchmal auch so, dass wir manchmal denken, ja, ich bin schon lange dabei, ne? Also ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Und ich bin schon lange in dieser Kirche, ne? Also ich bin lang da. Und es könnte ja sein, dass ich bin schon lang dabei, ich denke, ich habe dann auch vielleicht gewisse Vorrechte, ne? Gewisses steht mir zu, weil es war ja schon immer so, ne? Und ich habe so meinen Platz und Raum eingenommen. Und dann merken wir, ja, auch uns fordert dieser Gedanke heraus, nicht darüber nachzudenken, dass uns etwas Besonderes zuteil geworden wäre. Nein, auch wir sind nur gerufen. Auch wir sind nur solche, die arbeiten dürfen, weil der Gutsherr uns gerufen hat, weil wir diesen Ruf gehört haben. Wir sind nicht in irgendeiner Weise besser wie andere. Also Gott ruft und damit beginnt ein Stück Arbeit, fröhliche Arbeit. Und wenn Gott ruft, dann ist es wichtig, dass wir hören und dass wir uns einklingen, dass wir sagen, okay Gott, ich lasse mich von dir rufen. Ich mache mich auf den Weg. Ich bin gern Teil dessen, was du in dieser Welt bewegen willst. Da bin ich gerne dabei. Ich bin gern in deinem Weinberg. Ich will gerne dein Reich anderen Menschen nahe bringen. Ich will gerne ein Stück von deiner Herrschaft, von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit in meinem Alltag mit anderen Menschen teilen. Das ist Arbeiter im Weinberg sein, so wie es Jesus hier meint. Ein anderer, weiterer Gedanke ist, dass wir merken, dieses Gleichnis, es spricht gegen das Leistungsdenken und Vergleichen. Und da sind wir ja auch ganz gut. Wir sind zutiefst vom Leistungsdenken geprägt. Also ich muss zugeben, ja, ich bringe gerne Leistung. Ich freue mich, wenn ich weiß, was ich am Ende des Tages getan habe. Deshalb gehe ich manchmal in den Keller in meine Werkstatt, da sehe ich wenigstens, was ich am Ende des Tages irgendwie gefertigt habe oder was vielleicht auch misslungen ist, ne? Und nicht immer im Leben siehst du gerne am Ende des Tages, was du gemacht hast. Aber man will es doch eigentlich gerne sehen. Und wir denken, wer viel leistet, der bekommt am Ende richtig viel. Und da merken wir, Jesus geht da nicht mit diesen Gedanken. Aber Leistung ist etwas, wir müssen es ja vorweisen. Unsere schulischen Leistungen und Arbeitsbeurteilung und so weiter. Das ganze Leben ist aufgebaut auf Leistung. Und es widerstrebt uns, wenn am Ende alle dasselbe bekommen. Das widerstrebt uns. Aber Gott ist nicht ungerecht. Er gibt den Arbeitern, was er ihnen versprochen hat. Und Menschen meinen ja manchmal, sie könnten sich den Himmel verdienen. Sie könnten durch ihre Religiosität, durch ihre Leistung, durch was sie auch immer tun, bei Gott ein Stück mehr Gunst bekommen. Und da lernen wir, denke ich, aus dieser Begebenheit, dass es darum nicht geht. Es geht darum, dass wir hören, dass Gott uns ruft und dass wir es als größtes Geschenk beschreiben, arbeiten zu dürfen, Teil von dem zu sein, was Gott in dieser Welt bewegen will. Paulus hat dies, was Jesus sagt, so treffend dann formuliert im Römerbrief Kapitel 3, wo er sagt, wir sind eigentlich alle auf einer Ebene, da ist keiner, der irgendwie besser ist. Kapitel 3, 23 und 24. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, da sind wir wieder dabei, was sich keiner verdienen kann, sagt er, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Merken wir, da ist die Güte Gottes wieder drin. Was keiner sich verdienen kann, schenkt uns Gott in Jesus Christus. Dass wir Zugang zu Gott haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, da können wir gar nichts dazu beitragen. Nur einfach uns rufen lassen und sagen, okay Gott, ich bin dabei. Die Einladung Gottes öffnet die Tür. Wie genial ist es, dass Gott uns einlädt. Und wir Menschen sind gerne, dass wir gerne rechnen und berechnen wollen. Ja, wir wollen am Ende sagen können, ah, das habe ich mir verdient, dafür habe ich doch gearbeitet. Ich habe es gut gemacht, ich habe es geschafft. Und um vor Gott bestehen zu können, wir können das nicht schaffen. Wir können es ganz einfach nur annehmen, dass Jesus es getan hat. Und wer berechnen unterwegs ist, der gehört, und da kommt vielleicht die Wahrheit auch nochmal, Erste werden Letzte sein, da werden wir eigentlich zu Letzten, da werden wir zu Armen, wenn wir berechnend unterwegs sind. Lernen wir von der Güte Gottes zu leben. Das will Jesus uns nahebringen. Die Ersten hatten ja einen ausgehandelten Vertrag. Es ist ja schon interessant, die Einzelheiten, die da beschrieben werden. Die hatten einen ausgehandelten Vertrag, Leistungsdenken. Ne? Haben wir ausgehandelt, steht mir einfach zu. Die später kamen, denen hat er nur gesagt, naja, ihr kriegt was Rechtes. Und mit den Letzten, die hatten gar kein Interesse mehr daran zu wissen, was sie bekommen. Hauptsache, wir dürfen arbeiten. Hauptsache, es hat uns jemand gefragt. Hauptsache, wir mussten nicht den ganzen Tag am Arbeitsmarkt stehen und niemand hat uns gewollt. Menschen gibt es heute, die gerne arbeiten wollen. Und da merken wir, wie wichtig das ist, arbeiten zu dürfen, gefragt zu sein, gewollt zu sein. Und da merken wir, bei Gott bin ich gefragt und gewollt, er lädt mich ein. Ich darf kommen. Lernen wir von der Güte Gottes zu leben. Und ich kann mir wirklich vorstellen, die am Ende kamen, die waren froh und glücklich, dass sie arbeiten durften. Sind wir die wahrlich Glücklichen? Das ist die Frage. Oder zählen wir uns zu den Ersten, die an ihre Leistung denken, die gesagt haben, oh, was ich schon alles gebracht und gemacht und getan habe. Ohne Frage, das ist so. Aber wenn das unsere Motivation ist, zu arbeiten, dann befriedigt das nicht, weil das Glückliche ist, zu empfinden, ich habe es gar nicht verdient, wir haben gar nichts ausgehandelt. Und dieser Gott beschenkt mich einfach. Kann nichts Schöneres geben, ich sage mal, als bei den Letzten zu sein. Also gefühlt, nicht das, aber dieses Gefühl zu haben, ich gehöre eigentlich zu dieser Gruppe, die es gar nicht verdient hat, das macht uns zu den glücklichsten Menschen. Weil die waren wirklich glücklich. Und der Hausvater, er sagt den Leistungsmenschen, darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will, oder bist du neidisch, weil ich so glücklich bin? Und da merken wir, Neid und Vergleich ist nicht, was Gott sich wünscht, weil es uns bitter macht. Ja, die gingen, stellt euch vor, die haben den ganzen Tag gearbeitet, haben bekommen, was sie ausgehandelt haben, dann gehen sie nach Hause und sie ärgern sich. Sie ärgern sich nur über die Güte dieses Gutsherrn. Das ist alles, was sie am Ende des Tages, die freuen sich nicht mehr über ihren Lohn. Die ärgern sich nur noch. Und ich glaube, dass Güte Gottes Hingabe in unserem Leben freisetzt. Und alles Leistungsdenken keine Hingabe auslöst, nur Berechnendes, Kalkulierendes und am Ende unzufrieden sein. Paulus, er beschreibt mal die Spannung sehr schön in einem Brief an die Korinther. Ich lese den Abschnitt mal vor. Weil er nimmt diese Spannung eigentlich auf von dem, was ich tue und dann am Ende vielleicht doch nicht ich getan habe. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, sagt er, ist ja auch einer so, ich bin später gekommen. Ne? Dass ich trotzdem, also so, ich bin einer der Letzten. Er war ja in Anführungszeichen von denen, die sich Apostel genannten, in der ersten Generation wirklich der Letzte. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von all den anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die bei mir war. Also nicht so nach dem Motto, ja, es kommt ja nicht darauf an, ob ich Einsatz bringe. Nee, er hat gesagt, ich habe allen Einsatz gebracht. Aber am Ende nicht ich war es. Es ist Güte, es ist Gnade, es ist Geschenk Gottes. Und ich wünsche mir, dass du die Segnungen Gottes in deinem Leben einfach entdeckst. Und hör auf, dich zu vergleichen, hör auf zu messen. Ja, der andere hat mehr wie ich oder dem geht es besser wie mir. Gott ist unendlich gütig. Und dass er uns ruft, ist die größte Güte. Und dass wir arbeiten dürfen in seinem Weinberg, ist das größte Geschenk. Und was bei diesem Gleichnis auch noch deutlich wird, Gott liebt auch die Spätheimkehrer. Das finde ich was Schönes. Ja, Gott liebt auch die, die ganz am Ende kommen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Es ist ohne Frage ein großartiges Geschenk, früh im Leben zum Glauben zu kommen, die Stimme Gottes zu hören und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich habe das in jungen Jahren getan. Ich glaube, mir ist im Leben viel erspart geblieben, ohne Frage. Es ist ein unendliches Geschenk. Aber wisst ihr, wenn du später zum Glauben kommst deines Lebens, denk nicht, ach du liebe Zeit, was mir alles entgangen ist. Nein, Gott, er beschenkt dich, er freut sich auch über Spätheimkehrer, über die, die später zu ihm kommen. Er freut sich. Und denk nicht darüber nach, oh, ich bin schlechter dran wie der andere. Nee, dieser Gott, er schenkt dir genau dasselbe. Du bist nicht in irgendeiner Weise minder bemittelt. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und ich schließe mit diesem nochmal unverdient beschenkt. Das wird in diesem Gleichnis deutlich. Unverdient beschenkt. Wer aus dieser Gruppe der Arbeiter ging fröhlich und dankbar nach Hause? Nicht die am Anfang gerufen waren. Die waren mürrisch, die waren ärgerlich. die hatten kein dankbares, fröhliches Herz. Aber die am Ende kamen, sie wussten, wir haben es nicht verdient. Sie waren dankbar, gerufen worden zu sein, arbeiten zu dürfen. Sie gingen fröhlich nach Hause. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten am Ende ihren Tageslohn, der nötig war, um weiterleben zu können. Bist du neidisch? Sag Gott, weil ich so gütig bin. Das sind wir nur, wenn wir nicht selber begreifen, dass diese Güte uns gilt. Dass wir Menschen sind, die beschenkt sind von Gottes Güte. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Dieser Gott, der uns begegnet, da wo wir sind, da wo wir stehen. Und heute Morgen ist für mich wichtig, wir sind eingeladen, wir sind gerufen. Und das Wichtigste ist, dass wir Ja sagen, Gott, ich bin gerne Teil von dem, was du hast. Ich bin gerne Teil deines Reiches. Ich möchte, was dir wichtig ist, in dieser Welt mit anderen Menschen teilen. Wo ich auch stehe, heißt es im Lied, da warst du schon da, Gott. Was ich auch denke, du weißt es schon. Alle unsere Gedanken, die auch manchmal ganz wirr und ganz daneben sind, weil sie sind so menschlich. Was Jesus beschreibt, ist doch so menschlich. Und deshalb fordert er uns heraus, über seine Güte nachzudenken. Darüber zu danken, dass dieser Gott uns liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Stell dir vor, dass dieser Gott dich liebt. Er sagt nicht heute Morgen, mit dir bin ich ärgerlich. Nee, er liebt uns so, wie wir sind. Und deshalb fordert er uns heraus, auch immer wieder neu umzudenken. Und dass du mich bei deinem Namen rufst und mir vergibst, das gilt uns heute Morgen. Ich glaube, dieses Lied ist eine gute Antwort. Einfach diesen Gott zu entdecken, dass er da ist, wo wir gerade sind. Und dass er uns einlädt, uns ruft und sagt, du sei einfach Teil meines Weinbergs. Sei Teil dessen, was ich in dieser Welt tue. Und lass dich beschenken von dieser meiner Güte. Jesus, danke für deine Güte. Und wir leben von der Güte Gottes, nicht von dem, was wir leisten und tun, sondern von deiner Güte. Und lass uns Menschen sein, die begreifen, was es bedeutet, ja, von dir gerufen zu sein. Und danke, dass wir reich beschenkt sind. Jesus, wir wollen nicht Letzte sein im Sinne von berechnend, sondern wir wollen zu denen gehören, die von deiner Güte leben, von deiner Barmherzigkeit und von deiner Gnade. Und wir wollen gerne Teil sein in deinem Reich. Ja, wo wir stehen, da bist du schon und begegnest uns auch gerade jetzt. Amen.